Ich bin ein Musikhörer, der auch Musik nebenbei hört, muss man sagen. Und da schätze ich auch sehr, wenn man mich nicht dauernd anspricht und sagt, morgen bist du aber, morgen befreist du dich aber oder morgen gehst du aber auf die Straße demonstrieren oder morgen verliebst du dich gefälligst. Also man muss manchmal auch die Texte ausblenden können und Musik nebenbei hören. Muss aber auch trotzdem gut klingen.
Der da von sich sagt, er sei auch mal Nebenbeihörer, hat auch nichts dagegen, dass man seine Musik als Hintergrund- und Klangtapete nutzt. Allerdings hat die Musik seiner Band auch dem aufmerksamen und konzentrierten Zuhörer eine Menge zu bieten. Stil ist eine rare Lebensqualität, so heißt es. Die Band, um die es in dieser Stunde geht, hat Stil, eine Art von ungebügelter Eleganz, so schrieb ein Kritiker. Und dennoch lässt sich zu dieser Musik ganz gepflegt bügeln. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und diesmal vor allem mit Pitt Baumgartner, Produzent, Klangmaler und Spiritus Rector der deutschen Gruppe Die Fels, eine Band, der das seltene Kunststück gelingt, dass man ihre Musik sowohl als atmosphärischen Hintergrund verwenden, genauso gut aber auch als anregendes, intensives und Impulse vermittelndes Musikmosaik hören kann und daraus spannungsvollen Genuss zu beziehen vermag. Das offene Bandprojekt Die Fels von Pitt Baumgartner 1997 in Heidelberg ins Leben gerufen, avancierte Anfang der 2000er Jahre zum Insider-Liebling der coolen, hippen Lounge-Jazz-Szene. Doch nach inzwischen 10 zum Teil recht erfolgreichen Alben verschwand die vormals so geliebte Lounge-Fee barfuß tänzelnd über den Asphalt, wie ein Kritiker schrieb. Die Rhythmen sind robuster geworden, das Designerhemd ist durchgeschwitzt. Die Couch in der Lounge ähnelt nunmehr einem mobilen Multifunktionsmöbel, das in fast jedem Stilambiente eine gute Figur macht, sei es der Dub- und Disco-Club, die futuristische Jazzbar, die Latin Dance Hall, das experimentierfreudige Soundlabor oder das soulgeschwängerte, neo-chansonhafte, kunterbunte Tontheater. Das neue Album Frankster Bride von Die Fels mit dem offiziellen Erscheinungsdatum 4. November 2016 wird in dieser Kramladen-Ausgabe ausführlich vorgestellt und kommentiert, später ergänzt durch einen zweiten Teil, der demnächst in diesem Theater zu hören sein wird. Die Die Fels Musik und das ausführliche Gespräch, das ich mit Pitt Baumgartner geführt habe, ist dafür ergiebig genug. Bevor es losgeht, noch ein schönes Zitat aus dem Pressematerial des Die Fels Fundus, das den Charakter der Die Fels Musik mit besonderen Sprachbildern illustriert. Die Fels Musik provoziert, Zitat, unvorhersehbare Begegnungen bei zwielichter Beleuchtung, Körperkontakt, Reibung, ein steigender Energiepegel, kritische Masse darf sich entfalten. Kleine Irritationen werden dabei billigend in Kauf genommen. Schlammiger Delta-Funk, gegen den Strich gebürstete Garagen-Chansons, mit lässigem Schwung hingeworfene Klangstudien. Das ist Die Fels. Und doch auch wieder ganz anders klingt deren Musik. Zwei erste Eindrücke, zwei höchst unterschiedliche Titel. Erst Hangover Deluxe, dann Fireball. We'll be right back. Zunächst bitte mal die grundsätzliche Frage zum Bandnamen, der offenbar ein sprechender Name ist, obwohl man diese Sprache nicht so ganz leicht verstehen kann. DFAS ist, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Wortschöpfung aus Destination Future Jazz, wobei vom Wort Destination nur die beiden Anfangsbuchstaben verwendet wurden, also DE, was auch als Abkürzung für Deutschland stehen kann. Das Wort Future wird mit PH geschrieben und nur diese beiden Buchstaben fanden Eingang in den Bandnamen. Ja, und dem Wort Jazz habt ihr das J gestrichen, sodass nur S übrig bleibt und dann erschrickt man, huch, ein S im Namen. DFAS ist also nicht gerade ein ganz einfacher Bandname. Was soll uns aus eurer Sicht dieser Bandname sagen?
Also zunächst mal war das eine Wortschöpfung von meinem Labelpartner Haluk Soyoglu. Und ich war anfänglich nicht so ganz begeistert, aber gut, irgendwann hat es dann Eigendynamik bekommen. Und im Nachhinein denke ich, dass von der marketingtechnischen Seite her der Name ziemlich schlecht ist. Schon allein deswegen, weil wir angefangen haben durch den Grafiker einmal mit Bindestrich, einmal ohne Bindestrich und dann war es nicht ganz klar. Dann sagen die Italiener De Face und die Franzosen sagen De Face und die Russen sagen Gruppo De Face. Und dann, also man merkt, die Band heißt überall auf der Welt verschieden und das ist natürlich den Verkaufszahlen abträglich.
Aber Hauptsache, man hat sich den Namen eingeprägt, auch wenn er unterschiedlich ausgesprochen wird.
Naja,
und wenn wir jetzt schon mal beim Grundsätzlichen und bei der Begriffsklärung sind, schauen wir uns doch mal den Titel des neuen DFAS-Albums an, Prankster Bride. Laut Dictionary, ich habe nachgeschlagen, heißt Prankster so viel wie Witzbold Schelm. Und zu Hippie-Zeiten gab es die kalifornische Künstlergruppe The Merry Pranksters um den LSD-Apostel Ken Casey, der spätere Autor des Buches Einer flog übers Kuckucksnest. Die Merry Pranksters zogen mit einem bunt bemalten Bus durch die kalifornischen Lande, veranstalteten LSD-Happenings, sogenannte Acid-Tests, und dazu luden sie interessierte Menschen ein, die bewusstseinserweiternde Wirkung von LSD auszuprobieren, was damals noch ganz legal war. Und bei ihren Happenings wurden sie oft von der Band Grateful Dead begleitet. Das Wort Prankster ist also pophistorisch ziemlich aufgeladen. Welche Botschaft oder welcher Inhalt verbirgt sich für euch hinter dem Titel dieses neuen Albums Prankster Bride?
Ja, zunächst mal ein großes Ja. Mir ist dieser ganze kulturelle Hintergrund natürlich bekannt. Mhm. Ich bin aufgewachsen in den 70ern, sozialisiert in den 70ern, in der Pubertät habe ich die ganze Hippie-Bewegung Heidelbergs erleben dürfen. Und wie gesagt, das prägt natürlich. Und auch Prankster, die Merry Prankster sind mir im Begriff und auch Grateful Dead habe ich gehört bis zum Abwinken. Mhm. Das gab so eine Phase auf jeden Fall. Und ich habe mich wohl an einzelne Dinge zurückerinnert und ja, wie soll ich sagen, das Thema aufgegriffen würde ich nicht sagen. Also da wäre zu viel dahinter, weil wir jetzt einfach 2017 haben und aber natürlich fließt so eine musikalische Prägung immer in die Kunst auch mit ein. Ne? Und Prankster Bride deswegen lustig, weil einfach dieses Mal nur überwiegend die Mädels dabei sind. Also die Belegschaft, die Damen.
Eure Sängerin Pat Appleton singt im Text I'm a pretty, pretty prankster bride, cool acting on the hotspot with all the pretty, pretty demons by my side. Um welche Dämonen an ihrer Seite geht es da?
Na, das sind die man morgens dann im verteufelt, wenn man aufwacht mit einem Hangover Deluxe und sagt, hätte ich es doch lieber bleiben lassen. Wir sind ja oft in Osteuropa unterwegs, sprich Russland oder Ukraine. Und da geht viel über Wodka, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein großer Trinker, ich brauche auch nicht viel, da komme ich billig weg. Aber wie gesagt, die Türen öffnet ein sattes Glas Wodka. Und wenn man dann schon mal zwei trinkt, dann ist der Abend auch gelaufen. Also wir haben da ganz, ganz lustige Geschichten erlebt. Würde aber jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Oh. Aber ja, das ist, wie gesagt, Prankster Bride, diese Hotspot, Hotspot sein, beschreibt ein Leben, in dem wir uns befinden, weil unsere Musik spielt ja, wenn wir spielen, also auf Konzerten, das ist ja im Gegensatz zu dem Studio, das ist eine relativ trockene Angelegenheit ist hier, ist das sehr, sehr glamourös manchmal. Das sind dann große Feiern und hinterher Backstage-Partys mit viel Geld und Limousinen und Krempel. Und da dürfen wir und manchmal müssen wir einfach auch teilnehmen, weil sich das gehört und weil man das auch von uns erwartet. Aber dieser Lebensstil, der hat natürlich auch einen Preis.
Ne? Nämlich?
Und wie gesagt, das ist dieser Hangover Deluxe am nächsten Morgen dann. Und ja. Wobei, zu diesem Thema müssen Sie eigentlich eher unsere Pat fragen, weil die muss dann immer herhalten als Glamour Girl und ich, während ich dann schon 2 Stunden früher ins Hotel darf.
Mit der Stilistik des Lounge Jazz, die ja mit der Band Die Fass üblicherweise identifiziert wird oder wurde bislang, hat das Titelstück Prankster Bride musikalisch nicht viel bis gar nichts zu tun, oder?
Nee, nicht wirklich. Es gibt eine Redakteurin in Deutschland, die hat den Begriff Lounge Punks geprägt und den fand ich so treffend, der gefällt mir gut, weil wir sind auch sehr quer manchmal. Ich habe jetzt auch den lieb gemeinten Satz eines Radiokommentators, eines Kollegen im Ohr, der sagt, Mensch, diesmal seid ihr aber für Radio zu weit gegangen, über die Grenze hinausgeschritten. Und das habe ich vorhin nochmal Prankster Bride gehört und habe gefragt, wo bin ich denn da über die Grenze? Weil ich finde den Song irgendwie schmissig und wie für Radio gemacht, er hat eine lustige Geschichte und so weiter. Aber wie gesagt, das ist das Schräge bei uns in der Band, wir haben immer irgendwelche Geräusche drin, die nicht radiokompatibel sind. Das fing an mit der Posaune damals beim Mambo Grace. Das hieß, das Instrument, diese Froschtrompete, das kannst du nicht machen. Aber gut.
Ihr habt es gemacht und das ist prima.
Ja, also es hat nicht wehgetan.
Good pretender, I'm a pretty, pretty prankster bride. Cool acting on the hot spot, with all the pretty, pretty demons by my side downtown. A curtain up. Let me show you all I know, let me show you all I know, let me show you all I know. Take it over the top.
Das Titelstück Prankster Bride des neuen Die Fass Albums hast du, Pete Baumgartner, gemeinsam mit eurer Sängerin Pat Appleton geschrieben. Merkwürdigerweise taucht dein Name in der Besetzungsliste der beteiligten Musiker des Albums gar nicht auf. Nur im Kleingedruckten kann man lesen, produced by Pete Baumgartner. Welche Funktion nimmst du innerhalb der Gruppe Die Fass ein und ist der kleingedruckte Hinweis auf deine Produzententätigkeit nicht ein bisschen zu kleingedruckt? Schließlich hast du ja alle Songs des Albums komponiert bzw. mit anderen gemeinsam komponiert.
Naja, ich bin, wenn man es so sieht, in dieser Branche völlig falsch aufgehoben, weil ich eher so ein Understatement-Typ bin. Also ja. Ich mag dieses Best Records I ever did, you have awesome. Das kann ich, irgendwie, das geht mir so schlecht über die Lippen. Aha. Und deswegen halte ich mich da eher zurück. Auch jetzt auf der Bühne, das ist nicht mein Lieblingsarbeitsplatz. Da habe ich viel zu viel Lampenfieber und so weiter. Also ich bin hier am liebsten für mich. Ich bin ein Mensch, der kann sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen. Zum Leidwesen meiner Freundin. Und bin am liebsten hier im Studio ungestört. Und der beste Tag ist, wenn das Telefon nicht klingelt.
Oh. Im zweiten Titel des Albums Used Reprise des neuen Albums, da hört man Samples eines Orchesters. Das dürfte doch vor allem dein Werk gewesen sein. Was genau hast du da gezaubert? Und bist du da nicht eigentlich doch ein aktiver Musiker innerhalb eures Konzeptes?
Ach schon, im Grunde fange ich ja an mit dem ersten Ton, worauf dann später irgendwann im Idealfall ein Text geschrieben wird. Und also mit der Pat zusammen schreibe ich gerne, weil wir den gleichen Humor haben. Und dann kommt ein Text dazu und dann kommt ein Solist dazu. Und dann wird das schon ein Werk. Aber die ersten Schritte unternehme ich meistens selbst. Und da ich jetzt nicht der klassische Musiker in dem Sinn bin, sondern eher mich Collagenkünstler oder Klangmaler nenne, sind das meistens auch Bruchstücke aus irgendwelchen alten Schallplatten, die keiner hören wollte. Mhm. Und aber wie gesagt, diese Orchestersplitter, die kommen dann schon mal von irgendwoher, von irgendeiner Müllhalde aus den 70ern.
I'm getting you.
Die Gruppe De Vez gehörte ab Anfang der 2000er Jahre zu den Aushängeschildern der deutschen Lounge-Jazz-Szene. Eure damaligen Alben Death by Chocolate von 2001, Daily Llama von 2002 und Natural Fake von 2005, die konnten in den deutschen Albumcharts beachtlich hohe Plätze belegen und waren auch international recht erfolgreich. Ihr wart auf Tourneen durch ganz Europa unterwegs, seid sogar bis nach Kanada vorgedrungen und auch in den weiten Osten. Aber dann war auf einmal Lounge-Jazz nicht mehr angesagt, um nicht zu sagen, die Lounge-Mode war plötzlich out. Was war da deiner Meinung nach passiert?
Ja, die großen Fragen der Musikermenschheit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, tut mir leid. Wir haben es gab verschiedene Impulse oder Veränderungen. Einmal sind wir weg vom Major. Ein Major ist natürlich eine Major Company, muss ich erklären, ist natürlich weltweit aufgestellt und die sitzen einmal im Monat oder keine Ahnung, die Woche an einem großen Tisch und dann werden die Projekte oder Produkte oder die Bands, sagen wir mal, verteilt. Und nimm doch mal die mit nach Frankreich, guck, was passiert oder in Kanada. Und das ist natürlich für eine Band klasse. Ja. Und dadurch kamen wir in den Genuss, praktisch weltweit zu touren bis Brasilien und Kanada und so weiter. Das ist dann nach dem Major gewesen, weil man als kleines Label kannst du die Struktur nicht aufrechterhalten. Ne? Du hast keinen Schreibtisch in New York oder in Paris. Mhm. Und deswegen wurde das wohl weniger. Dann hat sich diese Digitalschneise geschlagen in die Musikwelt. Und die Zukunft wird auch zeigen, dass es bei Büchern genau das Gleiche sein wird oder bis zum Einzelhandel vordringt. Das Internet hat schon viel Verlust gebracht für unsere Geldbeutel, muss man sagen. Mhm. Auch, ne? Man muss kleinere Brötchen backen oder mehr arbeiten. Und wir machen dann lieber Ersteres. Nein, Spaß beiseite. Es ist einfach schwerer geworden, sein Produkt an den Mann zu bekommen. Die Auswahl ist vielfältiger, ja. Aber auch gleichsam, man braucht einen Kompass, man findet es nicht. Wenn man früher gab es die tollen DJs mit den Plattenstapeln auf dem Schulhof und das waren die Meinungsmacher und die sind im Netz immer schwerer aufzufinden, obwohl es, glaube ich, sogar mehr davon gibt. Ne? Mhm.
Naja. Und wie habt ihr dann auf diesen relativ abrupten Wandel in den Musikmoden reagiert? Habt ihr euch irgendwie neu erfunden musikalisch?
Naja, das musikalisch neu erfinden darf ja mit dem Handel oder mit dem Markt oder mit dem Trend überhaupt nichts zu tun haben. Also es gibt die Kunst, es gibt die Musik und es gibt das Musikgeschäft. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ja. Aber sie haben natürlich Berührungspunkte. Aber wie gesagt, wir haben, also als Überschrift kann man sagen, weitermachen. Ja. Was willst du machen? Also verbiegen, da bin ich so alt für. Und deswegen, aber wie gesagt, es läuft ja noch. Es ist einfach, es ist weniger geworden, wie überall. Also ich glaube, man kann den Maßstab ansetzen, auf dem Buchmarkt, DVD-Markt, es wird auch Publikumkonzerte, es wird weniger, weil einfach das Unterhaltungsspektrum breiter wird. Mhm. Früher ging man auf den Fußballplatz, heute hast du 50 Möglichkeiten, als Jugendlicher zum Beispiel. Ne?
Und kann man sagen, aber dass euer neues Album musikalisch, stilistisch, variantenreicher, neudeutsch diversifizierter geworden ist als frühere Alben?
Das mögen Fachleute wie du beurteilen. Das weiß ich nicht, weil ich mache immer nur meinen Stiefel, das, was mir Spaß macht. Oder wo wir sagen, das hat die Qualität, dass man es veröffentlicht. Es gibt ja auch Sachen in der Schublade, die lässt man besser da drin. Mhm. Aber die 10 oder 13 Stücke, die jetzt da drauf sind, da dachten wir, gut, die kann man mal beim Publikum wieder zumuten.
Mit welchem Titel des neuen Albums Prankster Bride habt ihr euch mit am weitesten von eurem früheren Lounge-Stil entfernt?
Ach, Wasche, ich habe gerade nochmal gehört, die Titel von der Angie oder der Titel von der Angie, der ist sehr weit weg. Ich habe nur irgendwie, ich bin ja pop-affin sowieso, ich bin auch DJ und mir gefallen manchmal Stilistiken und da habe ich Spaß, es zu produzieren. So wie diese Nummer mit den Gitarren, mit den Fetten und das ist sehr untypisch für die Fans.
Welcher ist das, der Titel von der Angie?
Ja, Freaky heißt der.
Freaky, ja, genau. Ja, ja.
Tell me.
Neben eurer Sängerin Pat Appleton sind im neuen Album noch vier weitere Vokalistinnen als solistische Sängerin beteiligt. Konntet ihr euch nicht für eine einzige entscheiden? Oder was ist der Grund, wechselnde Sängerinnen einzusetzen?
Also das zieht sich ja auch durch die Bandgeschichte über Jahre jetzt. Ich habe gerade vorhin noch mal ein bisschen resümiert. Und wir hatten russische Kollegen, eine Sängerin aus Kanada, dann ist die Barbara und die Pat natürlich gesetzt, das ist Stammpersonal. Und die Angie war aber immer mal wieder dabei, das ist so die das All-American Girl, oder also mit Street Credibility, was ein Wort. Mhm. Aber nee, wir sind eigentlich immer schon aufgestellt, weil wir es einfach, mir macht es zu viel Freude, im Studio irgendwelche Gäste zu begrüßen und gucken, was passiert. Mhm. Deswegen war Divas, und das ist auch das Schöne, immer so eine Art offenes Projekt. Aber da die Bühne natürlich sehr wichtig wurde im Verlauf der Band, auch finanziell und wirtschaftlich, hat sich das aufs Bühnenpersonal auch so ein bisschen fokussiert. Und das ist halt, das reflektiert natürlich auch zurück ins Studio. Aber es gibt immer irgendwelche Gäste, die durchwehen hier im Studio. Und diese Freiheit, die nehmen wir uns dann doch schon, immer mal wieder was aufzunehmen, was jetzt nicht unbedingt auf der Bühne reproduzierbar ist. Oder Gäste einzuladen, die man natürlich nicht mitnehmen kann. Also Joe Kraus zum Beispiel ist ein gern gesehener, gern gehörter Gast, aber es wäre einfach zu aufwendig, dieses Setup auf die Bühne zu bringen und zu reisen und so weiter. Hm.
Die Sängerin Barbara Lahr, die du angesprochen hast, ist bei zwei Songs auch als Co-Autorin beteiligt. Worum bitte geht es im Song Apple and Egg, den ich prima finde? Die Texte sind leider nicht abgedruckt. Man hört da den Namen Robin Hood. Was hat der Rächer der Enterbten, der den Reichen alles nahm, um es den Armen zu geben, was hat der mit dem Song zu tun? Aber du hast den Text ja nicht geschrieben, aber vielleicht kannst du trotzdem einen Tipp geben.
Du hast richtig, es ist schwer für mich, das nachzuvollziehen. Wir haben kurz drüber gesprochen. Was mir gut gefällt, ist Secret in the World Wide Web. A rope around your dirty neck. Irgendwie, das sind Bilder. Ich finde, Barbara singt sehr oder schreibt sehr bildhaft. Mhm. Ich kann dir diese Geschichte dieses Liedes nicht erzählen. Das müsstest du mit ihr selbst mal besprechen, wenn es Gelegenheit gäbe. Aber ich weiß, dass sie, was mir gefällt, einfach sie schafft Bilder. Mhm. Mit zwei Zeilen, und du hast ein Bild im Kopf, und das ist auch schon gut. Und das, mehr braucht es auch nicht, meiner Meinung nach. Ne? Und der Rest wird auch von der Musik dann noch irgendwie ergänzt, und das Ganze ist das Kunstwerk. Wie wirkt es? Also Musik ist ja immer so, es gibt eine Seite der Produzenten, die es machen, und die andere Seite der Hörer. Und ich glaube, dass man ein Musikstück auf vielerlei verschiedene Arten und hören kann.
Mhm. Klar.
Also du hörst es anders wie ich zum Beispiel.
Der typische, für euch typische Lounge-Stil ist ja noch längst nicht ausgemustert worden im Stilrepertoire von Die Fels, warum auch. Im Titel Invisible to Myself hört man diese typischen Ingredienzien des Lounge-Jazz, den locker entspannten Groove, ein soft jatzendes Saxophon. Da gibt es keinen durchgehenden Gesang, sondern vokale Einwürfe von einer Sängerin und von einer auch männlichen Stimme. Und plötzlich erinnert die Sängerin dieses Titels Sherry Sanders, heißt sie, erinnert sie für einen Moment an Sade und ihren Superhit Smooth Operator. Und im Hintergrund tauchen immer wieder kurze Samples eines scheinbar ethnischen Frauen- oder Mädchenchors auf. Was hat es damit auf sich?
Ne, das sind einfach Bilder. Deswegen nochmal zurück zum Begriff Klangmaler oder Collagenkünstler. Das sind Bilder, da muss man sich akustische Farbtöpfe, die stehen hier rum, und dann tupfe ich mal den Pinsel da rein, dann tupfe mal den Pinsel da rein und schaue, irgendwann kommt der Punkt, wo es heißt, ja, ich bin fertig, ich bin eine Atmosphäre, ich teile etwas mit als Stück, als Lied, und dann, Also ich würde gerne oft auch abseits von Formaten arbeiten. Was mich also manchmal ein bisschen hindert, sind so, ich habe mir das sogar erlaubt auf der letzten Nummer Kraut 2017. Das ist eine Mixtur von verschiedenen Stilen irgendwie zusammengeschnitten auf kürzestem Raum. Das dauert allerdings 6 Minuten und das habe ich mir mal gegönnt, obwohl das schwer zu vermarkten ist natürlich. Ne? Und ich würde mich viel lieber öfter in solchen Schnipseleien verlieren, aber es kann auch langweilig sein. Das Machen ist wunderbar. Es ist wie bei Free Jazz. Machen, super. Zuhören kann ich ja nicht. Aber wie gesagt, das sind Sound, das sind Klangbilder.
Aber kannst du dich noch relativ genau erinnern, wo du diesen Frauenchor, diesen ja folkloristisch ethnisch klingenden Frauen- oder Mädchenchor her hast und warum der gerade in diesem Song für dich so eine wichtige Funktion hat, weil er immer wieder auftaucht?
Ich bin ja auch Sammler. Ich bin Sammler und gehe dann auch ab und zu mal mit meinem Aufnahmegerät durch die Gegend oder schneide mit bei Filmen oder bediene mich am Internet an irgendwelchen Archiven. Mhm. Und dann wird zusammengefügt, und das ist so ein Prinzip auch über Jahre von mir, Dinge, die nicht zusammengehören, entwickeln Spannung. Mhm. Also schnell, langsam, heiß, kalt, Jazz und Ethno oder damals Bossa und Drum and Bass, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das versuche ich dann. Und irgendwann bin ich dann happy mit dem Ergebnis und dann gefällt mir das. Ich bin auch selbst überrascht von der Wirkung am Schluss dann. Mhm. Also ich habe da keinen Plan, sondern denke, auch das klingt aber jetzt, das macht mich aber fröhlich oder traurig oder ich finde etwas darin. Und da bin ich manchmal selbst überrascht von meiner Arbeit, von der Kunst, die reflektiert aus dem Computer. Mhm. So dass es da, wie gesagt, das ist Spielerei. Das ist ein großes Kind spielt mit seinem Spielzeug.
Ein Kind spielt im Sandkasten, das ist ein schönes
Spiel. So ähnlich, ja.
Song Perfect World, hast du schon angesprochen, hört man den Gitarristen Adax Dörsam auf der Akustikgitarre, wie er einen angedeuteten Latin-Rhythmus spielt. Und eure Sängerin Pat Appleton singt von einer perfekten Welt, die, so steht es im Begleitmaterial zum Album, wir nur noch aus unbeschwerten Kindertagen kennen. Wenn wir heute die Nachrichten verfolgen, dann hören wir ja leider von allem anderen als von einer perfekten Welt. Wie geht ihr um mit den Grausamkeiten in dieser Welt, mit den Nachrichten von Terror, Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und so weiter? Blendet ihr das aus in eurer Musik oder gibt es da irgendeine Form von Auseinandersetzung mit der Realität und der eben nicht perfekten, sondern teilweise ja brutalen und chaotischen Welt?
Jetzt schlägst du aber ein großes Buch auf.
Ja.
Wir sind nur kleine Musiker.
Naja, nicht nur.
Wir haben natürlich eine Meinung zu, also gerade Pat und ich. Pat ist ja auch, hat einen afrikanischen Hintergrund und lebt in Berlin, reist dann schon mal am Wochenende nach Brandenburg und hat dumme Momente in der U-Bahn und so weiter. Also ich weiß schon, wovon sie redet. Aber wir sind jetzt, ich kann nicht sagen, immer schon politisch, es klingt irgendwie komisch jetzt, politisch gewesen, wollte ich sagen, aber es gibt immer politische Momente in unserer Arbeit. Zum Beispiel, eines meiner Favorites ist Fear is my Business auf einer früheren Platte. dass wir auch auf der Bühne immer wieder gerne spielen. Das zeigt so auch, dass Furcht, oder da geht es aber eher um die Nachrichtenkultur, dass das auch ein großes Geschäft ist. Manchmal, wenn man, das weiß jeder von uns, wenn man 4 Wochen Urlaub macht, irgendwo im Süden, ohne Nachrichten, und dann denkt man, mir fehlt überhaupt nichts. Mein Gott, und dann kommst du zurück und dann meinst du wieder, es wäre wichtig zu wissen. Also ich finde, die mediale Landschaft ist sehr stark verantwortlich, für die Stimmung in der Gesellschaft.
Ja.
Also Nachrichten spielen eine sehr große Rolle. Und manchmal denke ich, vielleicht sollte man das etwas relativieren. Also ich meine nicht, dass es nicht schrecklich ist, was in Syrien passiert, sondern dass man alle halbe Stunde davon erfährt. Hm. Ich finde, man sollte mehr Energie darauf verwenden, das zu ändern, das zu lösen, darüber zu schreiben.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Und den Titel, den du angesprochen hast, Fair is my Business, muss ich unbedingt hier an dieser Stelle spielen. Lockeren Reggae-Rhythmus-Groove der Song Down Waterloo, für den Barbara Lahr als Co-Autorin verantwortlich zeichnet. Worum geht es da im Text und wie habt ihr die Musik ausgearbeitet?
Die Musik habe ich ihr vorgeschlagen, weil ich mache immer so Backings. Ich biete ja den Sängern immer verschiedene Backings an, Atmosphären, Stücke, Fragmente, von denen ich denke, dass sie eventuell für ein Lied interessant sein könnten. Und das hat sie sich ausgewählt, dieses Down Waterloo, und einen Text, glaube ich, über Ängste geschrieben, dass die größten Ängste, die man hat, sich meistens bewahrheiten. Und Down Waterloo ist runter nach Waterloo. Man kennt das Waterloo, kennt man als geflügeltes Wort.
Ah, ja.
Ich habe mein Waterloo erlebt. Und das ist wohl der Inhalt dieses Liedes. Und ich glaube, sie weiß, wovon sie spricht, weil sie gerade mal vor einiger Zeit gesundheitlich irgendwie schwere Zeiten hatte. Und dann, wir haben nie drüber gesprochen, auch über den Inhalt. Aber ich vermute mal, dass der Text herkommt. Hier geht es aber gut, blendend im Moment. Das sei noch dazu gesagt.
Das ist erfreulich.
Ja.
Foxy survivor, you wait at the sideline. Remember Tiger, short way down to Waterloo, short way down to Waterloo.
Eyes get closed, she slides back, what is the most?
8-4 thing, waiting for.
Short way down to Waterloo.
You spend the night in a rubber room. This bonding torture you. Short way down to Waterloo.
Einer der produktionstechnisch auffälligsten und auch so klanglich irritierendsten und spannendsten Songs des Albums ist der Titel I Sing, den du schon angesprochen hast. Da hört man also diesen rückwärts laufenden oder rückwärts abgespielten Männerchor, darunter einen Dub-Reggae-Rhythmus, darüber Trompeteneinwürfe von Joe Kraus, während Sängerin Pat Appleton für all die einsamen Herzen singt. Was will uns diese Montage von Klangereignissen insgesamt sagen?
Also ein musikalisches Experiment. Also ich hatte diesen Männerchor, ich glaube, wenn alle Brünnlein fließen oder
ah,
so,
ja,
in dieser Ecke, und dachte, na, es ist schon Qualität, was so ein Chor abliefern kann, wenn man auch jetzt nicht irgendwie in der Musikrichtung zu Hause ist. Aber habe damit experimentiert und den rumgedreht, rückwärts, und dann entstand dieses Wort Sing.
Ah.
Und dachte ich, ach komm, das klingt ja lustig, und habe den versucht, rhythmisch zu schneiden, dass er auch groovt am Ende des Tages. Und dann kam dieses wunderbare Bett, akustische Bett heraus. Und dann hat dann, ja, auch, wie gesagt, da hat dann Pat gesagt, da könnte ich mir was vorstellen, und hat dann diesen Text dazu geschrieben. Aber wie gesagt, für mich ist diese Idee mit dem Rückwärts-Männerchor, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da treffen Kulturen aufeinander in diesem Lied. Einfach diese Karibik-Ambiente und diese Vorkriegsromantik.
Und das ist wirklich ganz, ganz klangfarbig und sehr unterschiedlich und animierend sozusagen für den Zuhörer. Und man kann viel assoziieren dabei, und es ist ein tolles Stück.
Es gibt auch ein schönes Video dazu, das hat der Kollege Jan Haft gemacht, den ich an der Stelle mal erwähnen möchte.
Ah.
Ein Naturfilmer aus Bayern, und der hat wunderbare Bilder, also ein Schatz. Und da bin ich so froh, dass ich die da auf dieses Lied habe schneiden dürfen, oder er, dass er uns die zur Verfügung gestellt hat. Und man kann es angucken, wunderbar. Passt auch nochmal sehr, sehr gut zu diesem Chor dazu. Unterstreicht auch nochmal so mit Hirschen im Wald und im Garten, Vögelchen und in super Zeitlupe. Ganz toll, sehr unterhaltsam.
Können wir leider hier im Radio nicht so gut vermitteln. Aber gut, du hast es ja beschrieben.
Einer der wenigen Nachteile des Radios.
Hat aber auch
Vorteile, weil mein Radio ist ein heißes Medium, man weiß es. Nicht erst seit McLuhan, hat Vorteil, dass man die Bilder im Kopf erzeugt.
Ja, ja.
Ist viel wert.
Danke, dass du darauf wieder mal hinweist. Ja. The Music Stops, und diese Sendung geht auch zu Ende mit dem großartigen Song I Sing aus dem neuen Album Prankster Bride von D-Faz, zu dem der Mastermind der Gruppe Pete Baumgartner noch sehr viel mehr erzählt hat. Der zweite Teil, der sich dann auch mit Nebenprojekten und früheren Produktionen beschäftigen wird, folgt bei nächster Gelegenheit. Mit einem kurzen Ausschnitt des Remix von I Sing, diesem gerade gehörten wunderbar klangfarbigen, kollagierten Song von D-Faz, geht der Kramladen von und mit Volker Rebell und Pete Baumgartner zu Ende.